Fürs Mikromedizin. Der Audiosnack, der schlau macht. Eine Produktion von DVR in Zusammenarbeit mit Takeda.
Hallo und herzlich willkommen zu einer besonderen Folge von Mückes Mikromedizin. Wir haben ein Special zu einem, wie ich finde, sehr, sehr spannenden Thema, zu dem wir einen besonderen Gast heute auch begrüßen. Das ist die Frau Dr. Susanne Halime, ihres Zeichens Transfusionsmedizinerin, schon der erste Versprecher, da ist er, sind aber auch schwierige Worte, Hämostasiologin, ist das richtig?
Korrekt.
Und Kinder- und Jugendmedizinerin. Habe ich irgendwas vergessen? Vorneweg sage ich, wir haben uns darauf geeinigt, dass wir uns duzen, damit niemand denkt, wir wären unhöflich. Hallo, liebe Susan.
Hallo, lieber Daniel.
Grüß dich. Und natürlich auch, wer darf nicht fehlen, hallo, lieber Martin.
Hallo, lieber Daniel. Und hallo, liebe Susan.
Hallo, lieber Martin.
Susan, toll, dass du da bist. Du hast eine relativ weite Reise, zumindest wenn man das auf Nordrhein-Westfalen bezieht, auf dich genommen. Du bist vom pittoresken Duisburg nach Köln gekommen, zu uns ins Studio.
Meinst du nicht eher, wenn die Kölner aus einer Stadt rausgehen, dass das eher eine weite Reise für die Kölner ist, also für den Duisburger eher weniger, glaube ich?
Die Kölner sind schon sehr eigen mit ihrer Stadt, das stimmt. Ja, die würden am liebsten, glaube ich, auch den gesamten Urlaub irgendwie im FC-Stadion oder am Rhein verbringen, das ist richtig.
Genau.
Aber ich mag ja Duisburg auch, also es hat schon auch seine Vor- und Nachteile, wie jede Stadt, aber ich mag den Menschenschlag da auch immer noch ganz gern.
Ja, der hat das Herz auf der Zunge. Es ist alles sehr direkt.
Bot.
Bot halt.
So sieht's aus.
Ja, genau.
Susan, wir haben ein Jubiläum zu feiern in der Medizin, wobei ich jetzt nicht weiß, ist das ein Jubiläum, was du feierst wirklich, oder ist das ein Jubiläum, wo du eher sagst, ja, hat Schattenseiten auch. Wir reden nämlich davon, dass vor 100 Jahren die sogenannte von Willebrand-Erkrankung zum ersten Mal benannt wurde von einem Menschen, surprise, surprise, der von Willebrand hieß und der, glaube ich, auf den Arlandinseln in Skandinavien eine besondere Gerinnungsstörung bei den dortigen Bewohnern festgestellt hat.
Die sogenannte Nasenbluterinsel. Mhm. Ja, da gebe ich dir vollkommen recht, es ist geteilt. Mhm. Es ist cool, dass wir 100 Jahre feiern, aber man muss dazu sagen, 100 Jahre, da muss noch ein bisschen was passieren jetzt in den nächsten Jahren. Ich hoffe nicht, dass wir dafür 100 Jahre noch brauchen, dass wir ein bisschen mehr Fortschritt in dieser Therapiemöglichkeit der von Willebrand-Erkrankung haben.
Ja. Muss man sagen, vor 100 Jahren waren natürlich die technologischen Möglichkeiten auch noch ganz andere. Was mich interessieren würde, wäre natürlich, kannst du uns einfach mal eine ganz kurze Einführung geben, was ist das überhaupt? Du bist ja auch neben dem von Willebrand-Erkrankungen ja auch Spezialistin für alle anderen Arten von Gerinnungsstörungen, wenn ich das richtig verstehe. Kannst du mal vielleicht erklären, was du in deinem Berufsalltag so tust am Gerinnungszentrum in Duisburg und vielleicht auch, was die von Willebrand-Erkrankung unterscheidet von anderen Gerinnungsstörungen?
Ich beschäftige mich tatsächlich den ganzen Tag mit Gerinnung. Das heißt, ich beschäftige mich mit Blutungsneigungen aller Art. Das heißt, da gehört die von Willebrand-Erkrankung dazu, da gehört die Hämophilie-Erkrankung dazu, da gehören alle anderen Faktorenmängel. Also überall, wo ein Protein fehlt, was für die Gerinnung zuständig ist, dafür bin ich zuständig. Aber für das Gegenteil auch. Das heißt, ich bin für die Thrombosen, Thromboembolien, Herzinfarkte im Kindes- und Erwachsenenalter zuständig. Das heißt, rauf und runter Gerinnung wirklich, das kann man im wahrsten Sinne so sagen. Und es fragen mich natürlich immer ganz oft viele Kollegen, kann man sich den ganzen Tag mit Gerinnung tun? Naja, wissen Sie, ich habe ja überall ein bisschen was mitzureden, ob nun in der HNO, in der Augen- oder in der Chirurgie, in der Frauenheilkunde, überall werde ich so ein bisschen gebraucht. Also das heißt,
auch bei uns bei den seltenen Erkrankungen,
genau,
da schicken wir ja auch so häufig in eure Zentren.
Genau, und deswegen letzten Endes ist das ein breites Spektrum. Das heißt, ich habe nicht nur ein Klientel, was ich habe, sondern ich habe den Patienten aus der Augenklinik, aus der HNO, der operiert werden muss, der nachgeblutet hat, oder aus der Neurologie, das Kind, das einen Schlaganfall bekommen hat. Also es ist sehr weit verbreitet, was ich da letztendlich habe. Deswegen, ich kann nur sagen, ich habe ein buntes Spektrum, also wirklich einen bunten Blumenstrauß letztendlich, den ich betreue.
Und da verschiedene Rottöne.
Rottöne, ja. Mhm. Und dazu gehört auch die von Willebrand-Erkrankung. Und dann ist es so, dass sie doch immer wieder eine besondere Stellung einnimmt, die von Willebrand-Erkrankung.
Ist das deine Lieblingserkrankung, muss man fragen, schon fast in deinem Fachgebiet?
Ja, wie bist du darauf gekommen vor allen Dingen? Also das ist ja schon ein sehr spezielles Themengebiet, mit dem du dich beschäftigst. Gab es so eine Aha-Erlebnis irgendwann in deinem Leben?
Wie? Tatsächlich, ich muss dazu sagen, ich bin damit letzten Endes groß geworden. Im Alter von 2 Jahren bin ich selber mit dieser Erkrankung diagnostiziert worden, von Willebrand-Erkrankung Typ 3 tatsächlich.
Die seltenste, glaube ich, die seltenste Form, oder?
Genau,
und auch die schwerste, oder?
Und die schwerste Form tatsächlich. Ich hatte ganz viele blaue Flecken. Und bin dann mit, wie typischerweise, wie auch fast jedes Hämophilie-Kind mit gefallen und hatte dann ein gerissenes Lippenbändchen, was genäht werden musste. Und die Frage war, oft liegt hier nicht eher eine Kindeswohlgefährdung mit so komischen blauen Flecken, weißt du, Mädchen mit, also Familie mit Migrationshintergrund, blaue Flecken und solche Dinge. Und ich war nicht gerade die stillste. Das stillste Kind, muss man sagen, ich bin überall weggerannt und dann meine Eltern mit mir immer hinterher. Das hat natürlich, und dann ein schreiendes Kind auf den Arm, das musst du dir vorstellen, ein schreiendes Kind auf den Arm in so Kaufhäusern. Und dann auf einmal packt dich dein Vater und will mit dir die Rolltreppe runterfahren und ich brüll den ganzen Laden zusammen. Und überall siehst du blaue Flecken, die auch an ungewöhnlichen Stellen sind. Und dann hast du eine Dame, die dir dann hinterher ruft, wir zeigen sie an. Und
sympathisch.
Aber für
die Eltern ein richtiges Problem.
Na klar.
Das ist aber am Ende des Tages ist es ja dann auch richtig, dass dann letzten Endes die Diagnose gestellt worden ist, die von Willebrand-Erkrankung. Damit bin ich groß geworden. Zum Glück, sage ich mal, hatte ich einen Vater an meiner Seite, der selber Mediziner war, der das Ganze mitgeführt hat und der mir für mich letzten Endes der beste Hämostasiologe war, weil der hat Learning by Doing.
Toll.
Der war Chirurg und hat ganz viele Techniken letzten Endes an seiner eigenen Tochter anwenden müssen, damit sie durchs Leben kommt. Und im Alter dann von 9 oder 10 Jahren, ich weiß noch, ich hatte schon meine erste Gelenkblutung schon hinter mich gebracht, oder eine, ja, 2 vielleicht sogar schon, hat man ja so in seinem Schulalltag letzten Endes, wenn man so 4., 5. Klasse ist, gab es ja immer die Ära der Poesiealben.
Natürlich. Und da sind die, glaube ich, Freundschaftsbücher.
Oder heute heißen sie Freundschaftsbücher, aber früher waren es eben Poesiealben.
In allen 4 Ecken soll Liebe drin stecken.
So was Ähnliches, genau. Ich habe dann 20-jähriges oder 25-jähriges Abi-Treffen dann mal gehabt. Und dann erzählt ja jeder so ein bisschen, was er so gemacht hat oder wo er jetzt gerade steht. Und dann habe ich einfach mal ein bisschen erzählt, dass ich jetzt in Duisburg Gerinnungszentrum und Gründung und so weiter. Und dann kam jemand um die Ecke und meinte zu mir, ach Mensch, da muss ich dir mal was erzählen. Ich habe mal unsere Poesiealben mal rausgefischt und rausgeholt. Und da hast du mal in einem Poesiealbum reingeschrieben, dass du ein großes Hämophiliezentrum gründen
willst. Das ist eine klare Vorstellung mit wie viel? Mit 9?
9 oder 10 Jahren war das letzten Endes. Wow. Wirklich eins. Und dann habe ich gesagt, nee, das habe ich nicht geschrieben. Doch, hast du. Und dann schickte mir das Bild und dann dachte ich, okay, Wahnsinn. Das ist tatsächlich meine Schrift gewesen, dass ich das mal tatsächlich auch vorhatte. Und das ist tatsächlich wie so ein roter Faden in meinem Leben gewesen.
Im wahrsten Sinne des Wortes, ja.
Genau, und hat mich auch tatsächlich geprägt. Auch in der Schulzeit war die von Willebrand-Erkrankung immer präsent. Du musst dir vorstellen, du hast ganz viele blaue Flecken im Sommer, läufst mit einem kurzen T-Shirt rum. Das keine Medikation zu der Zeit und das stigmatisiert.
Man kriegt Sprüche wahrscheinlich zu hören.
Ganz viele. Also du wirst auch geschnitten. Die Einzigen, die mich nicht geschnitten haben, waren die coolen Jungs, die mit mir Fußball gespielt haben, verbotenerweise hinter dem Schwimmbad. Ich durfte ja eigentlich gar keinen Sport machen.
Darauf kommen wir gleich nochmal zurück, das fand ich nämlich wichtig und interessant.
Genau, also deswegen ist das wie so ein roter Faden tatsächlich in meinem Leben gewesen, der mich begleitet hat und gesagt hat, ich werde irgendwann mal Gerinnungsspezialistin.
Wie sind denn deine Eltern damit umgegangen? Also auch das Thema blaue Flecken, das Thema Stigmatisierung?
Tatsächlich, ich bin nach Hause gekommen zu meiner Mutter und habe gesagt, Mami, das nervt. Und dann sagt sie zu mir, zieh ein langes Shirt an. Ich so, ja, willst du nicht in der Schule? Sagt sie, nee, damit musst du selber klarkommen. Mhm. Zieh ein langes Shirt an, da gehe ich nicht in die Schule und spreche mit irgendwelchen Lehrern, irgendwelchen Kindern, irgendwelchen Eltern. Mhm. Das musst du selber klären. Mhm. Und wenn dich das so sehr stört, zieh eine lange Hose an, zieh ein langes Shirt an, klär das selber.
Und woraus entstand diese Haltung? Was glaubst du, warum hat deine Mutter das gesagt?
Sie hat ganz klar gesagt, ich muss ja durchs Leben kommen. Sie kann mir ja nicht immer die Hand reichen, um mich durchs Leben zu bringen. Sie war ganz klar der Meinung, ich muss selber durchs Leben kommen und muss selber gucken, wie ich für mich meine eigene Lösung finde. Und wenn sie mir immer die Lösung bringt, sie kann mir den Rücken stärken. Das kann sie tun. Das haben meine Eltern sicherlich auch getan. Mhm. Aber sie werden mir keine Lösungsansätze geben.
Wie offen bist du in dem Alter mit deiner Erkrankung umgegangen, nachdem du diagnostiziert warst? Hast du das offen adressiert bei deinen Schulkameradinnen und Schulkameraden?
Ich hatte gar keine andere Chance. Mhm. Dann kam die Monatsblutung zum Thema. Ich hatte gar keine andere Chance. Ich durfte nicht am Sportunterricht teilnehmen. Ich saß immer auf der Bank. Ich musste damit offen umgehen.
Aber du hast hinter der Turnhalle Fußball gespielt?
Nee, in der Turnhalle nicht.
Hinter der Turnhalle.
Hinter der Turnhalle, muss man sagen. Weil ich durfte nicht am Sportunterricht teilnehmen, aber ich habe dann in der Pause Fußball gespielt. Mhm. Also eigentlich ganz untypisch für ein Mädel, aber die Mädels fanden mich, glaube ich, nicht so cool. Blaue Flecke bei Jungs waren eher akzeptierter als bei Mädels, muss man sagen. Ne?
Mhm. Die Makellosigkeit.
Genau.
Ja. Prinzessin mit blauen Flecken.
Das geht nicht.
Das ist cool. Das ist dann halt wäre so eine Kriegerprinzessin dann, ne?
Mehr oder weniger. Also ich hatte immer eine Ausnahmegenehmigung. Irgendwas war immer. Ich hatte immer irgendeine Verletzung. Mhm. Und also da sind Jungs sicherlich cooler mit umgegangen.
Wie war das damals? Wie ist das damals behandelt worden? Also was hat sich verändert von den Tagen deiner Kindheit?
Mhm.
Bis heute, also mir schwirren so zwei Begriffe im Kopf rum im Hinblick auf die Therapie. Es gibt einmal, glaube ich, die sogenannte On-Demand-Therapie, wenn man das jetzt in so große Blöcke unterteilt. Da verstehe ich jetzt drunter, ich kenne das von Video on Demand. Also man spricht von einem Bedarf, also dass man in einer Situation, die auftritt, das tut, was man in dem Moment braucht.
Bedarfstherapie.
Genau, das heißt, das würde in deinem Fall bedeuten oder hätte in deinem Fall bedeutet, du fällst vom Fahrrad. Du hast eine Verletzung am Knie, die stark blutet und die Blutung lässt sich nicht stillen ohne weiteres. Dann würde man on demand das behandeln. Ist das richtig oder ist das Quatsch? Das ist
korrekt. Ich bin ja in einem Zeitalter ja groß geworden. Da muss ich sagen, da habe ich auch viel, viel Glück gehabt. Mein Vater ist an einen Hämostasiologen und Gerinnungsspezialisten und Hepatologen, also Leberspezialisten geraten. Der war an der Uni Essen und der hat meinem Vater zu der damaligen Zeit zu Recht gesagt, geben Sie Ihrer Tochter bitte keine Blutprodukte, nur wenn sie wirklich in Ihren Händen versterben sollte.
Oh mein
das
Gott.
War, ja, aber das war, in dem Fall war es Glück, weil ich dann dementsprechend verschont geworden bin der HIV- und Hepatitis-Ära, das muss man einfach mal sagen.
Ja.
Und dadurch habe ich eine andere Art von Bedarfstherapie gelernt, auch erlernt bekommen von meinem Vater.
Ja.
Und das war wirklich im wahrsten Sinne des Wortes eine Bedarfstherapie und habe da meine erste Therapie erst in meiner universitären Laufbahn. Da hat mein Vater mich dann gebeten, mich doch bitte jetzt an ein Zentrum zu wenden, weil jetzt wohne ich nicht mehr zu Hause. Und ich müsste mir jetzt eine Behandlerin oder einen Behandler bitte suchen, der mich dann bitte vor Ort behandelt. Und dort habe ich dann im Alter von 21, 22 Jahren meine erste tatsächliche Therapie bekommen. Und das war Magie.
Okay. Also
so wie ähnlich wie bei Asterix und Obelix. Ich sage so, Mirakel, da fließt irgendwas rein und sorgt dafür, dass die Blutung gestoppt wird.
Okay.
Erstens. Und abfließt, also resorbiert wird. Also wie wirklich die Hand wurde auf einmal dünner. Ich hatte wirklich so eine Handinnenverletzung. Ich habe versucht, eine Wasserflasche zu öffnen. Und habe dann tatsächlich eine riesengroße Blutung bekommen. Und die war nicht mehr zu stoppen. Und die konnte man auch nicht mehr gut therapieren. Alle anderen Arten von Blutung, da waren wir firm drin, wie man die behandelt. Aber so eine Handinnenflächenblutung war eben schwieriger. Und da hatte ich gar keine andere Chance.
Auch schwer zu verbinden.
Und auch abzudrücken, ja, ging ja, alles ja, nicht. Ne? Und ja, da musste ich dann tatsächlich das erste Mal das Produkt bekommen. Und das war schon cool. Und da fing eigentlich mein, ja, mein Leben an.
Okay.
Also ich muss sagen, das war so der Dreh- und Angelpunkt für mich, zu sagen, ey, cool, es gibt etwas, womit ich behandelt werden kann. Und das muss ich sagen, war für mich dann auch der Startschuss meines Lebens, einfach mal loszustarten. Das heißt, Diskothekengänge, Partys, verrückte Dinge machen zu können, sportliche Aktivitäten zu machen, weil ich genau wusste, es gibt etwas, was mich tatsächlich dann retten kann.
Okay, und das war aber dann die von mir gerade erwähnte On-Demand-Lösung, ne? Also ja, ich glaube, wir müssen noch mal einen kleinen Schritt zurückgehen. Was genau passiert bei von Willebrand? Es fehlt ein gewisser Gerinnungsfaktor, genau, im Blut. Mhm. Ich habe mir das jetzt mal für mich ganz blöd so zusammengebastelt. Man baut eine Mauer und es fehlt irgendwie der Mörtel, oder der Mörtel hat eine Konsistenz, die nicht hält. Also bei einer Blutung ist es ja so, dass die Blutplättchen eigentlich in irgendeiner Form an der Gefäßwand haften. Du korrigierst mich, wenn ich Quatsch erzähle, ne? Ich bin der einzige Nichtmediziner hier am Tisch. Und das funktioniert nicht ganz. Also die haften nicht richtig an und verschließen dadurch die Wunde nicht optimal.
Ich erkläre es mal ein bisschen
besser.
Anders erkläre ich es euch mal ein bisschen anders.
Richtig. Also,
anders. Danke. Nicht richtig, nicht anders erkläre ich es mal ein bisschen. Wir haben eine Verletzung am Gefäß. Mhm. Und das allererste, was dafür sorgt, dass die Wunde sich verschließt, sind unsere Blutplättchen. Mhm. Verschiedenartigste Dinge in unserem Körper. Und das sind erstmal die Blutplättchen. Die rennen als allererstes hin. Die haben zuallererst eine kugelrunde Form. Und wenn eine Verletzung entsteht, bekommen die einen Impuls und dadurch verändert sich diese kugelrunde Form, verändert sich so sehr, dass die kugeligen Blutplättchen dann so Ausläufer bekommen. Mhm. Und diese Ausläufer sind dann in der Lage, zusammenzukleben. Mhm. Und das ist der nächste Impuls, dass dann der sogenannte von Willebrand-Faktor dahin eilen kann, damit er die Wunde verschließen kann, mit einem bestimmten Schlüssel-Schloss-System. Mhm. Bindet sich an die Wunde und an die Blutplättchen.
Okay.
Wenn er das getan hat, geht dann der nächste Impuls, wird dann freigesetzt, weil der von Willebrand-Faktor ist gleichzeitig der Bodyguard für ein anderes Protein, nämlich Faktor 8. Mhm. Das ist sozusagen der große Bruder vom Faktor 8. Der klebt sozusagen richtig an ihm. Ist der von Willebrand-Faktor nicht mehr da, zersetzt sich sofort Faktor 8. Das heißt, der Faktor 8 wird nur am Leben gehalten, dadurch, dass es den von Willebrand-Faktor gibt.
Ah, okay. Entschleuniger quasi, ne?
Mhm. Genau. Mhm. Und damit wird Gerinnung, also der Gerinnungspropf wird in Gang gesetzt von der einen Seite. Das heißt, die nächsten Schritte werden dann in Gang gesetzt. Das heißt, die nächsten Aktivierungspunkte werden dann losgeschossen, wenn wir Willebrand und Faktor 8 zusammengeführt haben. Mhm. Und wenn das nicht, also das brauchen wir letzten Endes.
Das ist eigentlich so eine Doppelfunktion, wenn man so will. Dann,
genau,
ne?
Der hat eine Doppelfunktion. Mhm. Zuallererst wird die Wunde verschlossen und dann wird die nächste Gerinnungs, ich sage immer Kaskade, der nächste Gerinnungsschritt wird in Gang gesetzt. Mhm. Wenn wir den, deswegen haben wir ja dann die typischen Symptome, Nasenbluten, Schleimhautbluten,
Zahnfleischbluten,
Monatsblutung, die verstärkt sein kann. Man kann gastrointestinal, das heißt, man kann Blut im Stuhl haben, Blut im Urin kann man haben, wenn man zum Beispiel eine Blasenentzündung hat, kann bei einem von Willebrand Erkrankten, kann es eher zu Blut im Urin, sage ich jetzt einfach mal, kommen. Mhm. Und je nachdem kann es dann bei operativen Eingriffen auch zu Blutung innerhalb der OP oder nach OP, also Postoperationsblutung können entstehen.
Das ist ja teilweise auch genau das Problem, ne? Wenn dann Menschen erstmal eine erste Operation haben, je nachdem, was für ein Mangel vorliegt.
Und wie gerade auch Kinder ist, wahrscheinlich, ne?
Dass man es nicht weiß und dann die Überraschung dann im OP-Saal auf
einmal. Die berühmte Mandel-OP ist, glaube ich, auch ein beliebtes Thema, ne?
Genau, das heißt, die Kinder werden oft mit Polypen-Mandel-OPs fallen die eben auf und tauchen dann bei uns in den Gerinnungsambulanzen auf. Wobei, man muss sagen, es ist deutlich weniger geworden, weil es mittlerweile einen standardisierten Fragebogen gibt, der ausgefüllt werden muss und der dafür sorgt, dass Kinder vorab abgefangen werden, damit es eben nicht zu sogenannten intraoperativen oder nach der OP Blutungen tatsächlich kommt. Mhm. Aber das ist der erste Punkt.
Und Aufklärung natürlich auch, ne?
Aufklärung und
dabei auch nicht zu
Weisheitszahn-OP
unterschlagen. Dein eigener Podcast, den du ja hast mit einem Kollegen,
ja,
mit Björn Habermann. Dr. Björn Habermann vermutlich auch. Ich glaube,
genau,
niedergelassener Orthopäde.
Ja, richtig.
Und er trägt den schönen Namen, die Alliteration Halime und Habermann. Sehr zu empfehlen, der Podcast. Wenn ihr mehr über das Thema Gerinnungsstörung, natürlich auch insbesondere von Willebrand, erfahren wollt, gerne machen wir auch Werbung für einen ergänzenden und tiefergehenden Podcast. Das wollte ich noch mal ganz kurz erwähnen. Auch.
Was mich aber trotzdem interessiert, du hast gesagt, es gibt die Fragebögen, man versucht das vorher schon abzufangen. Die Prävalenz liegt aber so bei 1% ungefähr, ne?
Genau, 1%.
Und trotzdem ist diese flächendeckende Erkennung dieser, also insbesondere in der Primärversorgung, ja immer noch nicht so gegeben, ne?
Das liegt daran, dass die Willebrand-Erkrankung auch unterschiedlich auftritt und unterschiedlich sich ausprägt. Das heißt, es gibt Patienten, die erst im Alter von 16 Jahren bei einer Weisheitszahn-OP auffallen. Mädchen fallen mit ihrer starken Monatsblutung eigentlich ganz früh auf. Das ist eigentlich mein besonderes Thema, muss ich sagen, weil mich das sehr, sehr traumatisiert hat, dieses Thema Monatsblutung. Da komme ich aber gleich nochmal drauf zu sprechen. Wenn man eine starke Monatsblutung hat, ist es oft so, dass damit so umgegangen wird, es pendelt sich schon irgendwie irgendwann ein, was ja in gewissermaßen richtig ist, aber trotzdem.
Die Hormone müssen sich erst finden.
Genau, was ja erstmal nicht falsch ist an der Stelle. Trotzdem muss man sagen, gibt es ja die Möglichkeit, das Ganze etwas zu objektivieren an der Stelle. Aber das ist ja ein doch sehr tabubelastetes Thema, immer noch, muss man sagen, und hat auch viel mit Scham zu tun. Mädchen, die viel bluten, ich sage immer, sie können keine weißen Hosen anziehen, keine Röcke, keine kleine Kleider anziehen, das ist eigentlich schon ein
Sportunterricht.
Ist tatsächlich nicht möglich an der Stelle.
Und Schwimmen.
Dann heißt es immer, ach, hast du deine Tage? Also das ist ja oft so ein Spruch, der ja immer gerne gegeben wird. Und man darf nicht vergessen, wenn die dann so viel Blut verliert, gerät sie in einen Eisenmangel, dann schläft sie. Und
Leistungsminderung
und Depression, all diese Dinge treten ja im weiteren Verlauf ja auf. Und interessanterweise sind es über 60% der Frauen mit Willebrand-Erkrankung, die tatsächlich darunter leiden. Und dann heißt es dann, naja, jetzt wo sie wissen, dass sie eine Willebrand-Erkrankung haben, dann haben sie auf einmal alle so viele starke Monatsblutungen. Sag ich, nee, das ist nicht deswegen. Deswegen ist man sich dann bewusst geworden, dass zum Thema Awareness, dass die Monatsblutung, die starke Monatsblutung doch was mit dieser Erkrankung zu tun hat. Und trotzdem fallen Frauen viel später auf, obwohl die Monatsblutung das erste Symptom ist. Und das ist international, europaweit tatsächlich immer noch so, wenn man sich die Studien anguckt, Frauen werden eben später diagnostiziert als Männer.
Und das ist ja auch so dein Thema, ne? Also da macht ihr ja sehr viel auch und insbesondere du jetzt gerade auch im digitalen Bereich.
Genau, weil das Thema eben auch schwierig ist. Was ist stark? Weil so eine starke Monatsblutung ist ja dann, wie wird es definiert? Und da gibt es ja definierte, also es gibt ja...
Kann man quantifizieren auch, ne?
Kann man quantifizieren. Es gibt den sogenannten P-Back-Score, das heißt, es gibt so ein Assessment-Score, wo man seine Binden und Tampons eintragen kann. Und diese Binden- und Tamponsanzahl an den jeweiligen Tagen werden dann mit einem bestimmten Faktor multipliziert und dann kommt ein Score raus. Mhm. Und der darf nicht über 100 sein. Jetzt muss man sich das so vorstellen, da sitzt man wie so mit so einer Strichliste und markiert dann für jeden Tag, wie viel Binden und Tampons man verbraucht hat.
Yay.
Und ja, aber das muss man sich mal vorstellen. Dann hat man so einen Zettel, der liegt dann irgendwo aus und dann soll man wie so eine Strichliste das durchführen. Und dann habe ich irgendwann mal gesagt, das
kommt super an, ne?
Bestimmt. Mega.
Gerade bei
in der Schule, zu Hause,
Feiern.
Also weißt du, machst du irgend so eine Strichliste? Ja. Das kann doch nicht sein. Im Zeitalter der Digitalisierung, ich sage, wieso gibt's eigentlich keine App? Und das war eigentlich der Anlass dafür, dass ich mich dann da angesetzt habe und eine App tatsächlich jetzt entwickelt habe.
Super.
Die kommt bald online. Red Lily. Red Lily ist dann imstande, nicht nur Tampons und Binden auszuziehen, sondern Menstruationstassen, Menstruationsunterwäsche, all das kann man anklicken und kann dann ein Scoring für sich finden, wie stark ist meine Blutung, und man kann die jeweiligen Medikamente eintragen. Das heißt, man kann einen Verlauf sogar sehen, hat sich die Blutung verbessert mit den jeweilig eingesetzten Medikamenten. Das heißt, man kann all dies seinem Arzt schicken und kann sehen, okay, besser oder nicht besser geworden.
Habt ihr da auch Informationen dann noch zur Erkrankung und zur weiteren Diagnostik und den Zentren, die vielleicht dann in der Nähe sind für die?
Für die jeweiligen, ja.
Ja. Super. Es ist erstaunlich, dass das, also ich finde das fantastisch, finde den Namen übrigens auch sehr cool, Red Lily, rote Lilie. Das ist ja auch etwas, was dieses Tabu und auch die Bagatellisierung, ne, du hast das ja gerade schon erwähnt, hast du deine Tage, ist ja ein absurde und abfällige Frage, die man Mädchen und Frauen stellt, weil sie eigentlich ähnlich wie bei der Hysterie implementiert, dass Frauen halt einfach eine Macke haben und empfindlicher sind. Und das ist ja nachweislich sogar so, dass Frauen eine wesentlich höhere Schmerztoleranz zum Beispiel haben. Sonst würden wir hier alle nicht sitzen, weil wir nicht geboren worden wären. Es gibt ja schöne Experimente mit Männern, die dann irgendwelche Elektroden an den Bauch bekommen haben und an die Innenseite ihrer Schenkel und die dann praktisch mit so einem Drehregler praktisch in die entsprechenden Schmerzphasen bei einer Geburt gebracht worden. Und die meisten haben schon, glaube ich, bei den ersten Wehen, da sind die schon ohnmächtig geworden, so viel dazu. Aber dass da so lange das Ganze praktisch auf diesem Papierlevel geblieben ist, ist sicherlich ja auch mit ein Grund, dass diese Tabus in der Öffentlichkeit gar nicht gebrochen werden konnten, weil einfach dieser Nachweis so unangenehm und ja auch peinlich und auch vollkommen alltagsfremd ist für Menschen, die im Jahr 2026 leben. Und deswegen fantastisch, dass das jetzt endlich mal nicht nur immer über die Digitalisierung gesprochen wird in so einem ja monatlich wiederkehrenden Phänomen, dass dem jetzt mal endlich auch Rechnung getragen wird und das vereinfacht wird durch die App, finde ich super.
Ja, es ist einfach ein Thema, was nach wie vor, das kann man gar nicht glauben, im Jahr 2026, dass das immer noch ein Tabuthema ist. Also schambehaftet, Ekel. Also es ist ja ganz viel, wie geht man damit um? Wie beschreibt man das? Und wie bringt man so etwas in den Schulunterricht rein? Mädchen und Jungen, und die dann kichernd in der Ecke sitzen und gar nicht wissen, wie sie damit umgehen. Und umso wichtiger eigentlich, dass selbst Jungs mehr und mehr in das Thema reingebracht werden müssen, weil sie werden eine Partnerin haben, die möglicherweise auch eine von Willebrand-Erkrankung oder irgendeine andere Erkrankung haben. Und deswegen ist dieses Thema eigentlich nicht nur an Mädchen adressiert an der Stelle, sondern letzten Endes an Mädchen und Jungs. Mhm.
Du hast, als wir vorhin zusammensaßen, weil ich fand das ganz spannend, eine Geschichte erzählt über eine Patientin. Ich weiß nicht, ob du die wiederholen magst nochmal, weil ich die so spannend fand, weil es eigentlich darum ging, dass es eine Familie war, die sich selber als sehr aufgeschlossen empfunden hat.
Ich betreue ja ganz viele Mädchen, die in meine Ambulanz kommen mit dem Thema starke Monatsblutung. Und ich weiß schon, an dem Fragebogen, der vorher ausgefüllt wird, die Stärke der Monatsblutung wird in irgendeiner Weise, ist die verstärkt, ja, nein, länger als 5 Tage. Ich habe tatsächlich mal nicht länger als 7 Tage eingetragen, sondern länger als 5 Tage, weil es gibt etliche Publikationen, die sagen, das Normale sind 5 Tage und alles, was drüber hinaus ist, dem muss mal recht
tragen. Erzählen dann auch so Thema Schmierblutung und sowas, das zählt dann mit da
genau
rein, so, oder?
Genau, das zählt damit rein, weil ich sage, auch wenn es ein hormonelles Problem ist, muss das trotzdem angesprochen werden. Das heißt, nicht alle, die zu mir reinkommen, stelle ich eine Gerinnungsstörung Störung letzten Endes fest, aber wir gucken uns die Schilddrüse an, wir gucken uns einfach mal den Zyklus an. Also ich schaue schon über den Tellerrand hinweg, einfach mal zu gucken, ist es wirklich nur eine Gerinnungsstörung, sondern man kann ja auch Läuse und Flöhe haben, man kann ja beides haben. So. Und dann stand ich da, ich bin reingekommen und ich merkte schon beim Reinkommen seine sehr gedrückte Stimmung. Und dann habe ich gedacht, mein Gott, was ist denn hier los? Und das Mädchen saß auf dem Stuhl, auf dem Blutabnahmestuhl und guckte gar nicht auf. Und dann dachte ich, mein Gott, jetzt eben muss ich mal was anderes machen. Habe den Vater gebeten, ob er kurz rausgehen kann, und habe erstmal alle begrüßt und habe gesagt, wissen Sie was, ich mache das immer ganz gerne. Sie nehmen mal ganz kurz draußen Platz, so für ein paar Minuten. Ich gebe Ihnen auch einen Kaffee. Und dann sagt, ich merkte schon richtig, dass er sich angegriffen gefühlt hat und sagte, wir sind eine sehr aufgeklärte Familie. und wir sprechen über alle Themen. Da habe ich gesagt, na, wissen Sie, aber ich bin total verklemmt und ich möchte an der Stelle ehrlich gesagt nicht mit Ihnen darüber sprechen und ich würde Sie bitten, doch für 5 Minuten noch mal draußen Platz zu nehmen. Er war kaum aus der Tür raus und das Mädel schaute auf und ein Seufzer ging durch diesen Raum und ich dachte so, okay. Mhm. Er meinte, endlich, jetzt können wir mal offen reden. Also, und dann merkte ich so, ja, das Thema Tabu und das ist wirklich ein ganz großes Gap, also Tabu und offen darüber zu sprechen. Mhm. Ja, wir wollen alle offen und wollen das nicht tabuisieren und nicht mit Scham behaftet sein. Aber man möchte jetzt nicht über jede Einzelheit mit seinem Vater oder dass der Bruder darüber Bescheid weiß.
Also das ist aber ein generelles Problem. Mhm. Das ist jetzt wahrscheinlich oder nicht Sexualität. Nur in deinem Bereich, genau, Sexualität oder halt auch Drogenkonsum beispielsweise. Ne? Wenn man dann die Frage stellt, gibt es irgendwelche Genussmittel, die eingenommen werden, wo dann vielleicht die
Genussmittel Mama oder der Papa, nennst du das,
der,
ja?
Ja, der dabei sitzt oder die dabei sitzt, dann nicht unbedingt alles hören sollen, ne, was so passiert ist. Ja,
und die Offenheit der Erwachsenen ist nicht die Offenheit der Kinder. Ich meine,
ja, oder Partner, ne?
Erlebt es bei meinem Sohn,
dass der Partner dabei ist, dass nicht unbedingt ausgesprochen werden soll.
Das ist ja auch kein, das ist ja auch nicht immer ein Indiz für mangelndes Vertrauen. Das ist ja auch einfach eine intime, also es gibt ja nicht umsonst den Begriff von Intimsphäre. Und das ist eine Intimsphäre, die möchte man, und das darauf hat jeder ein Recht, möchte man halt in dem Fall, es ist ja wahrscheinlich schon schwer genug, mit jemand Fremdem wie Ihnen darüber zu sprechen, aber dann noch Leute daneben zu sitzen zu haben, die dann irgendwie ganz aufmerksam schauen und sagen, also erzähl doch mal.
Das merkst du aber auch, ich meine, das geht dir wahrscheinlich genauso. Bei mir ist es häufig so in der Praxis, die typischen Türklinkengespräche, ne, dass man dann noch beim Herausgehen wird dann, ach übrigens, also in der Allgemeinmedizin ist das natürlich ein großes Thema. Ja, ja. Ne? Die unangenehmen Dinge werden dann an der Türklinke angesprochen. Da muss man sich doch nochmal hinsetzen.
Wenn es eigentlich schon vorbei ist.
Ja, weil man sich vorher dann wundert, warum ist der denn überhaupt hier? Und es kommt dann nicht zu dem Gespräch. Und dann erst, dann hat man schon das Gespräch quasi beendet, ist schon was draußen. Mhm. Und dann kommt das eigentliche Thema auf den Tisch. Ne?
Genau. Mhm. Ja. Aber interessanterweise auch in dem Gespräch, weil die Mutter das eben tatsächlich nicht als Problem für sich, und es gibt ja unterschiedliche Dinge. Entweder ist es ein allgemeines Thema in der Familie. Das heißt, in der Familie ist bekannt, dass alle eine starke Regelblutung haben. Dann wird auch nicht darüber gesprochen, weil es ist ja normal in der Familie, dass alle eine starke Blutung haben. Oder aber die Mutter hat nicht die starke Blutung. Und dann wird es tatsächlich wird es dramatisiert. Also das entsteht dann so, meine Tochter verblutet. Und die Tochter selber, ja, sie empfindet das als starke Blutung, aber das darf dann nicht überhand nehmen, dass das dann ein komplettes Drama wird. Ja. Deswegen muss man immer gucken, wie man da geschickt dann sich hinsetzt und einfach mal die Tochter ausreden lässt, ganz bewusst die Mutter nicht anschauen, sondern ganz bewusst den Fokus auf das Mädchen setzt und sagt so, jetzt rede ich nur mit der Tochter. Und auch wenn die Mutter versucht, immer wieder
sich einzuklinken.
Und dann sage ich, ich mache mal Folgendes. Erst ihre Tochter und dann drehe ich mich zu ihnen um und dann spreche ich mit ihnen. Das ist wirklich schön, habe ich es besser so. Und oder ich frage dann die Tochter, wenn ich merke, sie stockt jetzt, dass ich sie ganz bewusst frage, soll ich jetzt die Frage an deine Mutter richten? Und dann können wir das gemeinsam besprechen. Und dann entsteht dann eine bessere Offenheit, mit diesem Thema tatsächlich umzugehen.
Interessant, ne?
Bei mir im Sprechzimmer ist das so, ich habe so einen großen Monitor da stehen, da sitzt immer die Begleitung aus Versehen hinter dem Monitor.
Ausgeblendet.
Aber das ist nicht extra.
Naja.
Manchmal schon.
Manche Dinge passieren unterbewusst, Martin.
Ja, das stimmt. Genau.
Ich finde das interessant. Also das heißt, die Mütter, was ja auch Sinn macht, sind irgendwie ja immer der Maßstab, wenn es zum Beispiel um die Monatsblutung geht, ne? Und das kann ja wirklich, wie du es gerade geschildert hast, in beide Richtungen gehen. Also das ist entweder, weil man es selber nicht kennt, ganz furchtbar ist, oder es wird halt, ja, ist halt immer schon so, die Oma hatte das auch schon.
Genau.
Das ist ja eine ganz gute Überleitung auch nochmal zu dieser genetischen Komponente. Also ich glaube, ich habe gelesen, es gibt, aber das ist wirklich verschwindend gering, auch eine erworbene Willebrand-Erkrankung.
Oh ja, das
ich kannst du dazu nochmal was sagen, weil das fand ich ganz interessant. Wie kommt das zustande? Also normalerweise spricht man von einer genetischen Prädisposition. Das heißt, diese Variante, wir haben immer schon starke Monatsblutung gehabt, wäre ja eigentlich fast schon sowas wie ein Hinweis darauf, dass da schon über Generationen irgendwas gerinnungstechnisch nicht hundertprozentig in der Norm sich bewegt, oder?
Genau, also es gibt ja unterschiedliche Ausprägungen oder aber auch Symptome, die halt eben später auftreten. Aber interessanterweise, die angeborene Form ist eben die häufigere. Also die ist eigentlich letzten Endes da.
Es Kannst du das in Prozente mal kleiden?
Also 1 zu 100 haben wir letzten Endes die Präsenz der von Willebrand-Erkrankung und die wirklich relevanten, klinisch relevanten, das heißt mit Symptomen 1 zu 8.000, 1 zu 10.000. Mhm. Die Willebrand-Erkrankung Typ 3 eher 1 zu 1 Million. Mhm. Und dann
das ist deine?
Das ist meine.
Das ist eine extrem seltene Erkrankung. Das ist
eine extrem seltene Erkrankung, muss man sagen. Und die dann zusätzlich mit einem Faktor 8 Mangel. Es gibt noch den Typ 2. Vielleicht muss man einmal ganz kurz erwähnen. Es gibt drei verschiedene Typen. 1, 2, 3. 1 ist die Form, wo vom Willebrand-Faktor einfach insgesamt etwas fehlt. Also der quantitative Mangel. Und der Typ 2 eher der quantitative, das heißt, das Molekül selber ist verändert, da gibt es unterschiedliche Typen. Und bei dem Typ 3 fehlt eben alles, muss man sagen.
Also Typ 2 ist eher so ein qualitativer
Defekt.
Das heißt, die Gerinnung funktioniert, aber sie funktioniert nicht so gut, wie sie es tun würde.
Der Faktor ist vorhanden, funktioniert aber fehlerhaft. Ne?
Fehlerhaft, der macht einfach nicht das, was er machen soll letzten Endes. Oder verspätet oder an einer anderen Stelle. Und deswegen ist interessant, wenn der erste Patient reinkommt und dann, wenn dann in der Familie dann gefragt wird, ach Mensch, ich habe eine von Willebrand-Erkrankung, da können folgende Symptome sein. Das heißt, die Symptome müssen nicht überall in der Familie gleich sein. Das heißt, der eine hat Nasenbluten, der nächste hat eher Zahnfleischbluten, der nächste hat eher
blaue Flecken,
der nächste hat, also das ist eben tatsächlich, es muss nicht überall gleich sein. Und es kann auch sein, dass die Erkrankung erst im späteren Alter mit Symptomen irgendwie auftreten. Deswegen ist es so wichtig, dann zu gucken, haben wir eine familiäre, deswegen ist die Familienuntersuchung dann an der Stelle wichtig, wenn Symptome auftreten, dass man sagt, okay, ich muss zumindest vor operativen Eingriffen in jedem Fall untersucht werden. Das heißt, wenn jemand in der Familie, wo es bekannt ist, dass eine von Willebrand-Erkrankung da ist, da gehört es sich vor operativen Eingriff, dass die Familienmitglieder auf jeden Fall untersucht werden sollten, sage ich jetzt einfach mal.
Wärst du dafür, dass sowas also prinzipiell generell gemacht wird bei zum Beispiel Kindern, dass die sozusagen das zum Standardprozedere wird oder immer nur, wenn es gewisse Symptome gibt, die darauf schließen lassen?
Nee, das bin ich tatsächlich nicht. Dafür ist diese Erkrankung im Alltag eher sie ist präsent, aber sie ist nicht präsent, dass es die Lebensqualität so dermaßen einschränkt, dass wir wirklich ein Screening, anders ist es bei der Hämophilie, wo darüber nachgedacht wird, tatsächlich ein Neugeborenen-Screening einzuführen. Das wird gerade in England gemacht, aber und da testet man gerade, macht das Sinn oder macht das keinen Sinn. Aber da glaube ich, das ist nicht sinnvoll, das tatsächlich durchzuführen. Viel wichtiger ist, wie so eine rote Flagge zu setzen, treten die folgenden Symptome auf, 1, 2, 3, 4, 5, Nasenbluten, Schleimhautblutung, Mundschleimhautblutung, blaue Flecken, Gelenkblutungen, gastrointestinale, also alles, was im Magen-Darm-Trakt an Blutungen auftritt. Wenn diese Symptome auftreten, dass das ein Warnsignal sein muss und dann gehört es untersucht auf jeden Fall. Das sind die tatsächlich angeborenen Erkrankungen. Es gibt aber zum Beispiel den erworbenen Willebrand. Der immer
hast du Fälle gehabt?
Erworbene, ja. Ich habe mindestens 10, 12 in meiner Praxis, die mit veränderten Gefäßstrukturen im Magen-Darm-Trakt, die sogenannten Angiodysplasien. Das heißt, es gibt eine veränderte Gefäßstruktur im Magen-Darm-Trakt, die dazu führt, dass der von Willebrand-Faktor zerlegt wird. Und durch diese der wird wirklich zerlegt und damit ist seine Funktionalität ist damit gestört.
Wodurch, von wem wird er zerlegt?
Immunologisch wird der
der wird praktisch attackiert
durch die Scherkräfte. Das heißt, ich habe durch die Gefäß Missbildung oder die anderes geartete Gefäßentstehung passiert Folgendes, dass dann bestimmte Scherkräfte eintreten und dann zerlegt es.
Ich glaube Heide-Syndrom, ne? Mit dem Aortenklappenstenosen.
Genau, das heißt, das gibt es auch dann, wenn wir zum Beispiel eine Klappe im Herzen, die dann stenosiert ist, also wirklich verengt ist, kann es dazu kommen, dass bestimmte Scherkräfte entstehen und die großen Anteile von dem von Willebrand-Faktor zerlegt werden.
Okay.
Und damit kann dann der von Willebrand-Faktor nicht mehr adäquat an das Gefäß rankleben. Da fehlen eben die großen Moleküle, an die großen Strukturen des Moleküls vom
Diese Volumen. Ausleger, von denen du vorhin sprachst, genau. die Haftung
haben. Und die fehlen
diese tatsächlich. Diese Saugnäpfe.
Genau. Und das ist ja das Entscheidende, was wir brauchen. Wir brauchen diese großen molekularen Anteile von dem von Willebrand-Faktor, damit der an der Gefäßwand dran babbelt sozusagen. Mhm. Und wenn das nicht da ist, kann es eben zur vermehrten Blutung kommen. Und das kann eben tatsächlich bei dem sogenannten Heide-Syndrom, bei den Aortenstenosen entstehen oder auch bei den Gefäßmissbildungen am Darm kann es ebenfalls zu diesen Problemen kommen.
Und für alle Medizinstudenten hier nochmal, das ist
und Studentinnen.
Und Studentinnen, das ist prüfungsrelevant, das kommt häufiger mal im Staatsexamen. Ah,
genau.
Okay, ja, gut zuhören und notieren.
Ja.
Ja, und da sind halt die Patienten, die das betrifft, sind häufig dann ältere Menschen, Menschen mit Eisenmangelanämien beispielsweise, ne? Und dann halt auch wegen gastrointestinalen Blutungen, ne? Also rezidivierende.
Genau, und da muss man eben gucken, woher kommt der Eisenmangel? Und da muss man eben mal schauen, da macht man Magen-Darm-Spiegelung und stellt nichts fest. Und dann muss man eben tatsächlich mal schauen, dann müssen die Patienten so eine Kapsel schlucken und dann kann man eben die Gefäße um den Darm tatsächlich untersuchen. Und dann wird man eben tatsächlich diese Gefäßmissbildung, stellt man dann für eben fest. Das ist ganz, ganz spannend. Das heißt, auch wenn man mit einer klassischen Magenspiegelung oder Darmspiegelung nichts festgestellt und es entstehen immer wieder Eisenverluste, muss man gucken, woher kommt der Eisenverlust.
Diese Kapsel, was macht die?
Die ist in der Lage, ist wie eine Kamera.
Okay, die Reise ins Ich, wie in den 80er Jahren genau, in diesem so Film mit Dennis Quaid, fährt für ein kleines Raumschiff, was durch den Darm fährt.
So ähnlich ist das.
Cool, genau. Okay.
Ja.
Aha. Jetzt haben wir über die Menstruation gesprochen, was natürlich, denke ich mir, häufig auch ein großes Thema ist, sind ja Schwangerschaften. Ich weiß oder glaube zu wissen, dass du dich ja auch mit Schwangerschaftskomplikationen auseinandersetzt, was auch irgendwie nachvollziehbar ist. Das kann ja wahrscheinlich aufgrund der Blutungsneigung, ich denke jetzt an natürliche, in Anführungsstrichen, also nicht Kaiserschnitt, da natürlich auch, aber auch eine natürliche Schwangerschaft hat ja kann ja starke Blutungen zur Folge haben. Es gibt ja auch diese lebensgefährlichen sogenannten Sturzblutungen. Mhm. Die heißen postpartale Hämorrhagie, glaube ich.
Genau.
Da muss ich jetzt aber auf den Rechner schauen, das gebe ich zu. Wie sieht das denn aus? Also gerade so, wenn man so interdisziplinär unterwegs ist, wenn man eine Schwangere betreut, was tut man, um das zu verhindern? Weil das kann ja wirklich lebensbedrohlich sein, ne? Was den Blutverlust angeht wahrscheinlich, oder?
Schön ist, wenn wir die Patientin natürlich schon während der Schwangerschaft begleiten können. Der von Willebrand-Faktor hat ja eine schöne Eigenschaft, dass er während der Schwangerschaft ansteigen sollte, sage ich einfach mal. Und Patienten mit einer von Willebrand-Erkrankung haben per se schon einen etwas im unteren Normbereich liegenden Faktor, wenn es Typ 1 ist. Und normalerweise steigt dieser Willebrand-Faktor bis zum Ende der Schwangerschaft auf über 150, 200%. Das wäre
Wunder Natur.
Das ist schön, aber dann später nicht mehr so gut.
Genau, das ist zu wünschen. Das Ding ist aber, bei Willebrand-Typ 1-Patienten steigt der vielleicht maximal auf 80, was erstmal, wenn man sich die Laborwerte anschaut, liegt der im Range drin. Mhm. Er liegt im Normbereich, denn alles, was ab 50, 60 ist, ist ja normal. Und wenn ich dann einen Willebrand-Faktor von 80% habe, ist das normal. Was passiert? Nabelschnur wird durchtrennt und damit ist der Schutz dieses erhöhten Faktors nach ein paar Stunden weg. Das heißt, dann stürzt der Willebrand-Faktor ab, wie so ein Sturz. Also deswegen auch diese Sturzblutung ist im Wasser.
Oh mein Gott.
Der stürzt ab und führt dann tatsächlich zu diesen sogenannten postpartalen Blutungen. Deswegen ist es so wichtig, dass wir die Patientin vorab sehen, ihnen einen Plan mitgeben und den Geburtshelfern und den Hebammen und den Geburtskliniken tatsächlich einen Plan mitgeben, tue dieses, tue jenes während der Geburt. Und nach der Geburt müssen auch bestimmte Medikamente gegeben werden, damit es eben nicht zu sogenannten postpartalen
wird. Das wären dann die prophylaktischen Medikamente, über die wir vielleicht gleich auch nochmal kurz reden. Jetzt haben wir ja gerade über die Kinder gesprochen und darüber, dass du selber sagst, da sollte man jetzt gar nicht unbedingt alle testen. Aber wird der von Willebrand-Faktor bei Schwangerschaften immer im Labor erhoben? Weil ich meine, ist ja relativ ungünstig, wenn das dann auffällt, wenn diese Sturzblutung dann tatsächlich auftritt. Weil dann ist ja vielleicht auch gar nicht unbedingt derjenige in dieser wirklich dramatischen Situation da, der sagt, bestimmt von Willebrand, sondern das ist erstmal einfach ein Notfall medizinischer. Ne?
Genau, ist ja erst einmal die häufigste Problematik ist ja die sogenannte Atonie. Das heißt, die Gebärmutter ist nicht mehr in der Lage, sich zusammenzuziehen. Und dadurch kommt es dann tatsächlich zu verstärkten Blutungen. Jetzt weiß man nicht genau, ob die Atonie daher kommt, weil wir eine von Willebrand-Erkrankung haben, weil zu viel Blut verloren worden ist und es dann zu einer Atonie kommt oder andersrum. Das ist immer schwierig an der Stelle. Wobei die großen Kliniken führen eine sehr gute Anamnese durch. Das heißt, sie sitzen mit den Frauen und befragen sie wirklich, gab es Blutungen in der Vergangenheit? Also sie haben schon ihr Schema, was sie abfragen. Problematisch ist nur, wenn die Frauen die starke Regelblutung hatten und jahrelang die Pille genommen haben, die Pille absetzen und dann sehr schnell schwanger werden. Ich sage, das ist immer so, das sind die Frauen, die haben in der Zwischenzeit gar nicht mehr auf dem Schirm, dass sie eine starke Blutung, Monatsblutung haben. Und dann,
weil es durch die Hormone so reguliert wird.
Und das ist so der Punkt, wo man das dann eben nicht erfassen kann, sage ich mal. Und dann passiert es dann, dass diese Patienten tatsächlich durchhuschen und dass es dann, man alle erstaunt sind, dass es dann halt tatsächlich zur postpartalen Blutung kommt. Wobei wir genügend Frauen haben, die uns dann in der Schwangerschaft vorgestellt werden, die eine positive Anamnese haben, wo wir dann einen Plan erstellen müssen, die dann von den Gynäkologen tatsächlich auch geschickt werden. Also da muss ich sagen, ist die Aufklärung deutlich besser geworden als vor 20, 25 Jahren. Wir haben aber immer noch das Problem, dass wir genügend Frauen haben, die tatsächlich dann eine postpartale Blutung haben. Und die erscheinen dann bei uns in der Ambulanz.
Wie dramatisch ist das, so eine postpartale Blutung?
Die kann je nach Geburtsmodus, man kann ja während der normalen Geburt, lässt man ja 500 Milliliter zu, einen halben Liter lässt man zu. Man lässt aber bei einem Kaiserschnitt, den man ja, das ist so, man denkt immer, der Kaiserschnitt ist so kontrolliert. Man muss ja aber durch verschiedene Schichten durch.
Kann man aus eigener Erfahrung sagen, ist der nicht. Also nicht aus eigener Erfahrung, weil ich einen hatte, aber weil bei der Geburt meines Sohnes ein Kaiserschnitt und das ist
darf bis zu einem Liter verlieren. Bis zu einem Liter ist normal. Ihr müsst euch das mal vorstellen. Liter. Das heißt, ihr müsst euch mal
Ein Liter Milch.
Also das ist eine Menge, was dann auch. Und das ist normal.
Vor allen Dingen, wenn man sich überlegt, wie viel Liter Blut man als Mensch im Körper und mit sich rumträgt.
Ne? Es gibt internationale Boards, die sagen, 1,5 erst ab 1,5 ist es dann nicht mehr normal. Und erst dann wird gesagt, wird von einer verstärkten Blutung gesprochen. Und das muss man sich dann vorstellen, wenn eine Frau schon mit einem schlechten Blutfarbstoff, also Hämoglobin reingeht, ich sag mal 9 oder 10, was sie ja durchaus während der Schwangerschaft haben kann, dass sie erniedrigte Hämoglobin-Werte haben kann und sie geht mit einem niedrigen, Eisenstoff, also Ferritin, der letztendlich rein und verliert dann 1,5 Liter.
Lebensbedrohlich, oder?
Gerade an der Gewichtsgrenze ist, ne, so irgendwie 50 Kilo, 3,6 bis 4 Liter und dann verlierst du mal eben dann.
Ja, ist Wahnsinn, überleg mal. Das ist
genau, und dann,
fast die Hälfte des gesamten Blutes.
Und dann kriegt man das schwer auch postpartal wieder hin. Dann hat sie ihr Kind und dann muss sie irgendwie gucken, Kind gerade geboren, ist selber nicht gut zurecht und dann soll sie sich um das geht, Kind kümmern.
Ja, und stillen am besten auch noch. Ne?
Genau.
Das ist Daniel, kannst du mal berechnen, bei dir 70 bis 80 Milliliter pro Kilogramm Körpergewicht, dann kannst du, weißt du, wie viel Blut du hast.
Und das mache ich jetzt aber nicht. Das ist jetzt für mich meine Intimsphäre. Dann müsst ihr rausgehen, also dann schreibe ich es auf.
Du kannst dich auf dem OP-Tisch noch legen.
Ja, aber Wahnsinn. Okay, also da reden wir wirklich auch von lebensbedrohlichen Situationen im Zweifelsfall. Ne? Und das,
da braucht man ein gutes Team. Da braucht man ein gutes interdisziplinäres Team. Das heißt, man muss mit den Hebammen, mit den Geburtshelfern in Kontakt treten. Das heißt, man schreibt einen guten Plan auf, wie man es am besten macht. Und da muss man auch gut erreichbar sein für die jeweiligen Kliniken.
Und interdisziplinär, ne? Also, dass man auch die Anästhesie mit drin hat und so weiter, ne?
Ja, aber da muss man ja auch sagen, jetzt, wenn man mal wirklich die Realität sich anschaut, das hat ja auch häufig was mit der Tageszeit zu tun. Also, eine Geburt am späten Abend und dann in der Nacht ist man vielleicht schon auf Station.
Also ich bin für meine Patienten und für die Kliniken 24 Stunden erreichbar.
Spricht sehr für dich.
Also anders kann man Gerinnung nicht, also es ist meine persönliche Meinung, also Gerinnung.
Kennt keinen Feierabend.
In den meisten Fällen, also ich kann euch sagen, in den meisten Kliniken, wo auch Gerinnung gelebt wird, muss ich ganz ehrlich gesagt sagen, die sind wirklich 24 Stunden erreichbar.
Okay.
Also die wirklich Gerinnung sich zum Thema gemacht haben, die sind wirklich 24 Stunden erreichbar.
Das bist du ja auch Transfusionsmedizinerin, das heißt, du bist dann ja im Zweifelsfall, das würde mich jetzt auch noch interessieren, wenn es zu so einem Notfall kommt und du verlierst wirklich mal 1,5, 1,7 Liter Blut, ist das mit einer Bluttransfusion wirklich dann auch zu beheben, dieser Blutverlust? Oder, weil das habe ich mich immer gefragt, was passiert denn eigentlich bei der Transfusion? Weil teilweise wird da ja wesentlich viel mehr Blut reingegeben, als überhaupt verloren wurde. Das heißt, irgendwo geht das Blut ja auch verloren, was man per Transfusion in den Körper bringt, oder?
Die Aufgabe ist zu transfundieren, dass wir einen guten Blutfarbstoff haben, weil jegliche Therapie nur dann gut anschlägt, muss man sagen, wenn man einen guten Blutfarbstoff hat. Das heißt, das kann man sich so vorstellen, verdünnter Traubensaft oder man hat eine gute Farbe von einem Trauben.
Ja.
Und dann, so muss man sich das letzten Endes vorstellen. Wenn ich etwas verdünnt habe, kann da nichts andocken letzten Endes. Das heißt, ich brauche ein gutes Hämoglobin. Deswegen brauche ich an der Stelle, wenn ich viel Blut verloren habe, brauche ich erstmal tatsächlich die Erythrozyten. Das heißt, den Blutfarbstoff muss ich erstmal ersetzen.
Mhm.
Aber dann muss ich gucken, wie sieht die Gerinnung aus? Habe ich tatsächlich ein Willebrand-Problem oder irgendeine andere Problematik? Und dann muss ich diesen Faktor ersetzen. Und dann sind wir tatsächlich in der 24-Stunden-Pflicht tatsächlich dann den Kliniken die Medikation gegebenenfalls zur Verfügung zu stellen. Es gibt ganz viele Medikationen, die einzelnen Kliniken auch haben. Es gibt aber auch Medikationen, die haben nur tatsächlich spezialisierte Gerinnungszentren, aber die sind dann tatsächlich in der 24-Stunden-Pflicht, das den Kliniken tatsächlich dann auch zur Verfügung zu stellen.
Die kommen dann im Zweifelsfall auch mit dem Hubschrauber, wenn es jetzt wirklich hart auf hart kommt wahrscheinlich, ne?
Ja, genau.
Okay. Ja, das Blut. Man denkt so selten drüber nach, wenn man keine Unfälle hatte oder halt nicht selber eine Gerinnungsstörung hat. Wie beeinträchtigt dich deine eigene Erkrankung heute im Alltag? Weil ich würde jetzt auch gerne nochmal auf diese Frage, wir haben jetzt diese On-Demand-Variante ja geklärt, aber wir haben die Prophylaxe so ein bisschen noch vernachlässigt, weil so viele andere spannende Fragen aufgekommen sind. Wie sieht das bei dir aus? Wie behandelst du deine von Willebrand-Erkrankung, wenn ich fragen darf?
Natürlich, auf jeden Fall. Also ich bin ja in einem Zeitalter groß geworden, wo ich erstmal zunächst einmal keine Medikation hatte. Dann bin ich in einem Zentrum behandelt worden, wo Prophylaxe noch nicht so üblich war bei der von Willebrand-Erkrankung. Deswegen bin ich auch gar nicht auf die Idee gekommen, dass man irgendwie prophylaktisch was machen kann. Aber ich wollte leben. Also ich muss sagen, ich wollte im wahrsten Sinne es tatsächlich leben und habe Partys gemacht und habe mir den Faktor tatsächlich angehortet und habe dann vorher gespritzt und habe Party gemacht, muss man sagen. Weil ich dann immer dachte, naja, dann kann ich eben unbeschwert Party machen und nicht wieder mit einer Blutung tagelang später eben auftreten. Und da durch meine Willebrand-Typ-3-Erkrankung habe ich eben viele muskuläre Gelenkblutungen tatsächlich gehabt. Und
das muss auch grauenhaft sein, oder? Das ist so
furchtbar.
Ist das so wie
du kannst
Rost, halt der irgendwie in...
Ja, du kannst nicht laufen. Das schränkt dich am Laufen, schränkt dich an Treppen rauf und runter. Du kannst dich nicht richtig bewegen. Das ist so, wie wenn man eine muskuläre Blutung hat und einen Muskelfaserriss hat, sage ich mal. Dann kann man auch erstmal nicht laufen. So muss man sich letzten Endes die Verletzungen vorstellen.
Sind das kleine kristalline Strukturen, die sich aus der Einblutung dann entwickeln in den Gelenken? Blutung kann man sich das wirklich
Mikroblutung, so wirklich kleine Mikroblutung, die immer wieder, es gibt ja die sogenannte Gelenkhaut, die Synovia, wenn die dann einmal etwas mitbekommen hat, wenn man einmal eine Gelenkblutung hatte, ist das wie so ein Schwämmchen, der sich dann aufsaugt. Und wenn man dann, wenn der einmal verletzt worden, da bleibt ja das Eisen drin. Und dann ist diese Synovia reibt sich ja und die ist dann verletzlicher. Und dann kommt es zur sogenannten Mikroblutung. Und wenn man dann keine Prophylaxe bekommt, dann blutet die immer wieder bei, ja, ich sag mal, bei Traumata, und das sind Mini-Traumata. Das heißt, wenn ich kleine sportliche Aktivitäten oder auf der Tanzfläche tanzen möchte, dann reichen diese tatsächlichen Bewegungen aus, dass es immer wieder zur Einblutung kommt. Das ist
dann wirklich wie so Sand in einem Zahnrad, was dann auch immer weiter so abrasiv dann diese Synoviales, das ist so eine Schutzschicht, die praktisch das Gelenk schützt, ne?
Genau.
Immer weiter kompromittiert und immer weiter auflöst und Schmerzen verursacht einfach.
Und dann hast du keine Lust mehr. Und dann habe ich für mich damals entschieden, ich spritze mir das Zeug einfach mal prophylaktisch. Ich glaube, das wusste meine Behandlerin gar nicht.
War das damals noch, war das damals noch nicht üblich?
Nee, überhaupt nicht. Man spritzte sich tatsächlich nur dann, wenn man eine Verletzung
hat. On demand.
On demand, ganz klar. Es ist
das heißt, du bist eigentlich, wenn man so will, fast schon eine Pionierin von der Prophylaxe gewesen, im Eigenversuch
praktisch. Im Eigenversuch, wobei man sagen muss, es gab so ein, zwei Zentren, die das prophylaktisch gemacht haben, die tatsächlich auch vorangegangen sind, dass man sagt, dass man selbst bei einer von Willebrand-Erkrankung sich prophylaktisch spritzen muss. Aber es war nicht üblich, muss man sagen. Und
warum? Kostengründe oder woran lag
das? Kostengründe, und man hatte so ein bisschen im Auge, die Hämophilie-Erkrankung war, ich sage jetzt einfach mal, zu präsent. Sie war einfach, das ging alles nur um Gelenke, und die Willebrand-Erkrankten, da war das noch gar nicht so bekannt, dass das da auch was mit Gelenken zu tun hat. Und interessanterweise hat man immer nur gedacht, wenn man einen Faktor 8 unter 1% hat, dann blutet man, hat aber die Typ 2er ja vergessen und die schweren Typ 1er tatsächlich vergessen, die auch Gelenkprobleme haben können. Und die Frage stellt sich ja hier an der Stelle, müssen nur die oder sollten nur die Patienten eine Prophylaxe bekommen, die Gelenkprobleme haben? Ist denn so ein schweres Nasenbluten nicht auch gerechtfertigt, auch da eine Prophylaxe zu bekommen oder eine Monatsblutung, die stark blutet? Und das ist eben tatsächlich die Problematik, die entstanden ist. Es ging immer nur darum, die Gelenke, die müssen geschützt werden, aber alle anderen Blutungen waren so, naja, die waren da, aber die waren ja immer nur intermittierend da. Und die Frage, die ich mir ganz oft gestellt habe, ja, ich hatte Gelenkblutung, 2, 3 im Jahr, aber die Monatsblutung zum Beispiel, die war jeden Monat präsent. Und dann habe ich mich oft gefragt, wie werte ich das denn? Werte ich jetzt die Gelenkblutung mehr als die Monatsblutung? Das ist immer schwierig. Und deswegen Prophylaxe, ich sag mal, die Prophylaxelücke ist ein Thema. Und die Prophylaxelücke ist tatsächlich nur unter 2% bekommen eine Prophylaxe von den Willebrand-Erkrankten. Und interessanterweise gibt es eine sehr schöne Arbeit von Herrn Berntrop, der der Pionier ist in Schweden, was die Willebrand-Erkrankung auch ausgeht. Und der hat festgestellt, Kinder, die unter 5 Jahre ihre Prophylaxe bekommen, haben keine Gelenkprobleme. Da komme ich an meine eigene Geschichte. Ich habe meine erste Gelenkblutung mit 5 Jahren gehabt. Und hätte ich damals schon eine Prophylaxe bekommen, das ist aber jetzt ein anderes Thema. Und jetzt muss man sagen, wir haben dafür zu sorgen, dass die Kinder frühzeitig eine tatsächlich Prophylaxe bekommen, damit wir sie gelenkgesund. Aber wir müssen auch an alle anderen Patienten denken, die auch lebensqualitätsmäßig eingeschränkt sind. Ob das schweres Nasenbluten ist, starke Monatsblutung und. Das heißt, wir müssen mehr und mehr die Patienten befragen und ein Auge auf unsere Patientinnen und Patienten haben, zu schauen, wer sollte eigentlich auch eine Prophylaxe bekommen.
Das heißt, du plädierst eigentlich dafür, dass die Prophylaxe einen stärkeren Stellenwert bekommt.
Auf jeden Fall.
Und ich kann mir die Frage selber beantworten, ich stelle sie trotzdem. Das heißt, die Gelenkschäden, die entstehen, die sind irreversibel. Das heißt, wenn du nicht rechtzeitig dagegen steuerst, hast du die Probleme. Das heißt, du hast auch Probleme mit deinen Gelenken
auf dieser Erkrankung.
Erst spät dann selbst verordneten Prophylaxe.
Genau, das ist eben tatsächlich ein ganz großes Problem. Das heißt, man kann noch eine Menge rausholen, dass dann nicht noch mehr Schäden entstehen. Mhm. Dazu gehören aber auch dann sportliche Tätigkeit. Da gehört noch eine ganze Menge mehr. Mhm. Das ist so ein großes, ja, therapeutisches, ich sag mal, Blumenstraußersatz. Dazu gehört die medikamentöse Therapie, dazu gehört Ernährung, dazu gehört sportliche Aktivität, Physiotherapie, da gehören eine ganze Menge andere Dinge noch dazu, damit man eben eine gesteigerte Lebensqualität bekommt.
Gibt es die Sportart für von Willebrand? Also gibt es eine Sportart, die besonders, weil da muss man ja auch immer abwägen. Also einmal das Risiko für Unfälle und Verletzungen und auch vielleicht die bestimmte Bewegungsabläufe, die besonders gelenkschonend sind im Zweifelsfall.
Da bin ich mittlerweile ganz frei und sage, es kann alles gemacht werden, bis auf, ich sage mal,
Boxen. Keine Boxen. Kontaktsportarten.
Ja, wobei, da bin ich auch ein bisschen groß. Also Fußball ist immer schwierig, selbst den Kindern erlaube ich das Fußballspielen. Und es ist immer die Frage, wie geht man vor? Ist es eher Profifußball, wo man genau weiß, selbst Menschen, die keine Hämophilie oder Willebrand-Erkrankung haben, tragen auch ganz viele Verletzungen. Da muss man sich eben die Frage stellen, was ist dann richtig, was ist nicht richtig.
Aber so eine Risikoabwägung.
Genau, eine Risikoabwägung. Aber letzten Endes ist es tatsächlich fast nur das Boxen, was ich sage, das sollte man nicht machen.
Ich habe am Wochenende,
bist du jetzt raus, Daniel.
Ich habe am Wochenende einen Kampf gesehen, wo ich nur sagen kann, ja, es hat jetzt die nicht so ganz schönen Seiten des Boxens, was ich sonst mal verteidige, gezeigt. Und da wäre man mit einer Gerinnungsstörung, hätte man da, glaube ich, auch schwer, ziemlich schlechte Karten gehabt.
Das würde ich nicht tun. Ja.
Wir sind also an alle da draußen, XXL-Folge. Ich hoffe, ihr freut euch. Wir sind, weil das Thema so spannend und so umfangreich ist, heute sitzen wir schon lange zusammen und ich genieße das auch sehr, weil ich es einfach sehr interessant finde. Was ich noch gelesen habe, ich weiß nicht, ob es stimmt, weil man weiß ja nie, ob es stimmt, was man so liest. Wie sieht das mit der Diagnostik aus, vor allem mit der Labordiagnostik? Ich habe irgendwo gelesen, die wäre gar nicht so einfach. Wie siehst du das? Kannst du dazu was sagen? Also wie navigierst du durch diese diagnostischen Stromschnellen, wenn es sie denn gibt bei von Willebrand?
Nein, ich bin ja in einem großen Zufall, dass ich nicht nur die Ambulanz, sondern wir haben auch das Labor angegliedert und wir haben wirklich ein gutes Speziallabor, was die von Willebrand-Diagnostik angeht. Das heißt, man untersucht die Aktivität, das Antigen, das Faktor 8-Molekül und dann guckt man... Der große Bruder, genau. Und dann guckt man sich die Struktur des von Willebrands an. Das heißt, man trägt dann dieses Molekül auf und kann, es gibt kleine Anteile, mittlere Anteile und große Anteile, die sogenannten Multimere. Das heißt, damit kann man ebenfalls die Struktur des von Willebrands eben entdecken, kann sagen, ist es eher ein Typ 2a, 2b, es gibt verschiedene Typen. Und dann gibt es die Genetik. Das heißt, das ist dann der letzte Schritt. Es gibt so ein Typ 2. Da würde ich eher die Genetik vorziehen. Das wird auch international so empfohlen, der Typ 2b, weil die Diagnostik des Typ 2bs wahnsinnig schwierig ist, weil man da das Anheften des von Willebrands mit den Blutplättchen sich genau anschauen muss. Das ist sehr aufwendig letzten Endes. Und da hat man sich international entschieden, gesagt, da dem zieht man die Genetik eher vor, bevor man so einen aufwendigen... Dieser Typ 2b geht oft einher mit verminderten Blutplättchen, Thrombozyten einher.
Also wichtig für die Therapie, muss man dazu sagen, ne? Gerade ganz bei Typ 2b. Ne,
weil man da eben tatsächlich, es gibt tatsächlich noch ein Medikament, man ersetzt den Faktor, den Gerinnungsfaktor, entweder in Kombination Faktor 8 und von Willebrand. Da gibt es unterschiedliche Präparate auf dem Markt. Es gibt in Kombination ein bisschen mehr Willebrand drin und dann gibt es eine Firma, wo eben 1:1 Faktor 8 und Willebrand und dann gibt es eben plasmatisch reinen Willebrand, aber es gibt auch einen genetisch hergestellten Willebrand. Das heißt, es gibt unterschiedliche Brands.
Synthetisch wahrscheinlich, ne?
Genau. Aber dann gibt es eben noch ein Präparat, was in der Lage, das ist das sogenannte Bettnässer-Präparat, Minerin, ich nenne das gerne so.
Okay.
Das Wasser zurück. Ja, es ist tatsächlich so. Es ist eigentlich ein Bettnässer-Präparat. Das heißt, Kinder...
Ach so, tatsächlich, okay.
Minerin ist eigentlich in der Kinderheilkunde ein Präparat, was Wasser zurückhält, damit die Kinder eben nicht einfach
laufen lassen.
Das muss
man immer in Duisburg sagt, aber auch in Köln.
Genau. Und das hält eben das Wasser zurück. Sorgt dafür, dass das Wasser natürlich in dem Sinne, das wird verdünnt. Und dadurch kommt es zu einer Verschiebung der Elektrolyte. Mhm. Natrium, das
so ein Osmose-Nummer ist das dann, ne?
Geht runter. Mhm. Und da muss man eben aufpassen, dieses Minerin, in welcher Konzentration man es gibt und wie oft man es tatsächlich gibt. Und da muss man aufpassen, wenn man es dem Patienten gegeben hat, dass die Patienten eine ganz bestimmte Wassermenge nicht mehr überschreiten dürfen zu nehmen. Das heißt, bei Erwachsenen ein
Liter. Bei Kindern total gut einzuhalten, super.
Wenn die eine OP hatten, ja, dann zu sagen, du trinkst jetzt mal nur einen halben
Liter. Oder wenn Sommer ist und die viel Sport machen. Im Übrigen auch noch mal ein kleiner Tipp. Man sollte vielleicht auch mal über die Ursachen nachdenken. Häufig sind das ja nicht unbedingt organische Ursachen, wenn Kinder ins Bett machen.
Genau, auf jeden Fall.
Ja.
Aber das nochmal zum wichtig, wie viel, welche unterschiedlichen Therapieformen. Mhm. Dann gibt's noch ein Medikament, das die Gerinnung stabilisiert, die sogenannte Tranexamsäure, die für mich mittlerweile das Mittel der Wahl ist, wenn man milde Blutungen hat, wie Nasenbluten oder Zahnfleischblutungen hat, sag ich mal. Das kann man sehr, sehr gut einsetzen, aber auch in Kombination mit den Faktorpräparaten, sag ich mal.
Also man kann das auch kombinieren, das ist interessant. Da habe ich noch was gelesen über die Verfälschung der Ergebnisse durch Stressreaktionen. Kennt ihr dieses Weißkittel-Syndrom? Das ist jetzt, kommt aus einem anderen Bereich, aber dass man halt bestimmte Symptome, die man sich an sich festgestellt hat, dass die dann just in dem Moment, wo man dann beim Arzt ist, gar nicht auftreten. Also Bluthochdruck ist, glaube ich, so ein beliebtes Thema. Ich habe eigentlich einen normalen Bluthochdruck, aber dann, wenn ich Ihnen gegenüber oder dir gegenüber sitze, vielmehr Susan, dann bin ich auf einmal ganz aufgeregt oder uffierig, wie man Köln sagt. Und der Blutdruck, es geht schnell in die Höhe. Wie ist das denn bei von Willebrand mit der Stressreaktion? Ist das tatsächlich ein Thema auch für euch?
Auf jeden Fall, weil Stress, Bewegung, kann den Infekte und also Alter, das darf man nicht vergessen, Kinder, die zum Beispiel erhöhte Werte haben können, aber auch Infekte, wenn die jetzt gerade vor einer Polypen-OP anstehen, dann ist natürlich der Infektwert erhöht. Das heißt, Folge kann dann auch der von Willebrand-Faktor erhöht sein. Das muss man immer mit untersuchen. Das heißt, man kann nicht einfach Studie Willebrand-Werte untersuchen, sondern man sollte zumindest mal Infekt, also das sogenannte CRP, mit untersuchen, um zu wissen, okay, liegt hier ein akuter Infekt vor und dann kann ich besser die von Willebrand-Werte untersuchen. Und wenn man eine ganz klare Blutungsanamnese hat in der Familie und hat dann, ich sag mal, im unteren Normbereich liegende von Willebrand-Werte. Auch da hat sich die internationale Experten, haben sich da zusammen hingesetzt und haben gesagt, okay, im Graubereich liegende von Willebrand-Werte plus positive Anamnese schreibt man dann eine von Willebrand Erkrankung Typ 1 vor. Das heißt, auch da haben sich Leute zusammen hingesetzt und haben gesagt, auch das muss man gut definieren, auch wenn man. Und dafür braucht man eben ein gut validiertes Labor. Man muss die Probe innerhalb von 4 Stunden, muss sie untersucht sein, damit man eben nicht falsche Werte haben kann. Also das ist eben tatsächlich an der Stelle ganz wichtig, dass man ein gutes Labor in der Hinterhand hat und weiß, wo man die Probe hinschickt und wer die Blutabnahme macht. Denn wenn man eine Blutabnahme durchgeführt hat im gestauten Zustand, schreiendes Kind und dann nochmal ganz schnell gucken will, dass dieses Röhrchen voll ist. Also es ist...
Wer kennt es nicht?
Ja, wer kennt es nicht, genau.
Ja. Ja, sehr, sehr aufschlussreich und spannend. Wir reden über 100 Jahre von Willebrand. Wenn du so einen Ausblick vielleicht mal auf die nächsten 100 Jahre geben solltest, wir reden über Gentherapien, wir reden über neue Therapieformen, wir reden über KI, wenn sie uns bis dahin noch nicht vom Planeten gefegt hat, wie auch manche
Medizin,
Pessimisten sagen, genau, personalisierte Medizin, das heißt, der Mensch wird hoffentlich wieder auch stärker als Individuum betrachtet, Familienanamnese, gerade auch bei den genetischen Erkrankungen, natürlich ganz wichtiger Punkt. Wie optimistisch schaust du in die Zukunft? Wie würdest du zum Beispiel einschätzen, ein Kind, was heute geboren wird mit einer relativ schweren Gerinnungsstörung, was, wenn du es vergleichst mit der Zeit vor 50 Jahren oder 40 Jahren, wie wird sich das entwickeln? Wie ist deine Prognose, Forschung?
Also auf die von Willebrand-Erkrankung immer mehr. Also es wird immer besser, muss ich sagen. Und wir haben in der Pipeline viele Medikamente und auch das Thema Prophylaxe ist nicht mehr ein ganz großes Fremdwort mehr. Da bin ich ganz froh drüber, muss ich sagen. Da haben wir Kinderärzte einen ganz großen Beitrag dazu geleistet, dass wir schwere Blutungen und schwere Schädigungen tatsächlich verhindern wollen. Und glaube auch, dass wir auf dem besten Weg sind, das tatsächlich zu etablieren und auch in den neuesten von Willebrand Leitlinien, auch die deutschen Leitlinien, ist das mittlerweile implementiert, sage ich mal, was Prophylaxe angeht. Mhm. Gentherapie, das war ganz interessant. Ich war gerade auf einer Konferenz in Dublin. Da bin ich einem Amerikaner begegnet, auch ehemaligen Kinderarzt, der mittlerweile emeritiert ist und im Ruhestand ist. Und der kam auf mich zu, weil er sagte, Mensch, ich weiß doch, dass du doch eine von Willebrand Typ 3 Erkrankung hast. Möchtest du dich mal nicht zur Verfügung stellen? Wir sind gerade dabei, klassische Punktmutationen in der Genforschung tatsächlich voranzubringen. Und da habe ich gesagt, natürlich, klar. Also wenn es etwas gibt, was ich vorantreiben möchte, ist natürlich die Gentherapie letzten Endes. Und da bin ich mittlerweile tatsächlich gesagt, okay, also es gibt tatsächlich Leute, die sich damit auseinandersetzen. Und so wie bei der Hämophilie, genauso auch wieder bei der von Willebrand. Also ich glaube, ich kann ganz positiv in die Zukunft schauen.
Das klingt gut. Das heißt auch wirklich dann vielleicht mit der Perspektive, dass man das genetisch, ich denke jetzt gerade an CRISPR und Co., vielleicht auch, wenn man es erstmal lokalisiert hat, den Defekt auch vielleicht sogar korrigieren könnte?
Nicht bei allen, sicherlich bei, weil das, man muss sich vorstellen, das von Willebrand-Molekül ist eins der größten, was wir haben. Okay. Und das wird schwierig werden, alle von Willebrand-Erkrankungen tatsächlich, was genetische Therapien angeht. Aber vielleicht fangen wir mit dem Punktmutation, also das Einfachste, wo zwei Buchstaben, sage ich jetzt einfach mal, verdreht worden sind, sage ich mal, und ausgedacht, haben wir vielleicht eher große Chancen, weil dafür ist das Molekül zu groß. Und ich glaube, das ist auch eine große Herausforderung gewesen, wie Therapien, also von Willebrand-haltige Präparate auf den Markt gekommen sind. Da muss ich einfach mal sagen, das ist eine große Herausforderung gewesen, für alle Firmen gewesen, das tatsächlich auf den Markt zu bringen, weil das von Willebrand-Molekül ist wirklich riesig. Und da kann ich immer nur, ziehe ich immer den Hut vor allen Medikamentenfirmen, sage ich mal, die das auf den Markt gebracht haben, wie stabil dann letztendlich doch das von Willebrand-Präparat auch letztendlich ist. Ne?
Super. Ja, ich danke dir sehr, liebe Susanne. Also ich kann mir dieses blöde Wortspiel nicht ersparen oder uns nicht ersparen. Eine echte Vollblutexpertin, die wir hier heute bei uns sitzen haben. Vielen, vielen Dank.
Ich danke euch.
Vielleicht kommst du auch nochmal wieder. Würde ich mich freuen.
Sehr gerne sogar.
Und wir kommen mal nach Duisburg. Vielen, vielen Dank.
Gerne.
Tschüss, danke. Ihr beiden.
Ciao.
Ciao.
Sie hörten Mückes Mikromedizin. Eine Produktion von DVR in Zusammenarbeit mit Takeda.